Ja, heute geht es darum, dass Jesus unsere Freude ist, dass Gott unsere Freude ist. Von der Trauer in die Freude möchte er uns führen. Das ist Ostern, das ist die Bedeutung von Ostern für uns heute. Und ja, bevor ich über Freude predige, will ich mal kurz ein Stimmungsbild sehen, ob das das richtige Thema für heute ist. So, ob Freude angesagt ist, von der Trauer zur Freude. Wisst ihr, es gab mal einen Pastorenausbilder, der hat seinen Pastoren gesagt, Jungs, also wenn ihr über Freude und Himmel und das alles predigt, dann muss das doch irgendwie sichtbar sein, auch an euren Gesichtern und so. Dann zeigt das doch, drückt das doch aus, die Freude in eurer Predigt. Und dann fragen die ihn, ja und was machen wir, wenn wir über Tod und Hölle predigen? Ja, dann bleibt einfach so, wie ihr seid. Aber nein, das ist bei uns nicht der Fall. Ich sehe Freude hier unter uns. Und darum geht es heute. Und der Bibelvers, der uns heute begleiten wird, ist aus Johannes 16, der Vers 20. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Diese Worte spricht Jesus in seiner Abschiedsrede während dem Abendmahl. Das ist das letzte Mal, wo er seine Jünger lehrt und zu ihnen spricht, bevor er dann seinem Tod entgegengeht an Karfreitag. Es ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und er spricht davon, dass er Trauer in Freude verwandeln wird. Er spricht von einem Zustand tatsächlich, den Gott von Anbeginn der Zeit eigentlich geplant hatte, denn es ist schon immer Gottes Wille, unsere Trauer in Freude zu verwandeln, uns Freude zu schenken. Er möchte die Quelle unserer Freude sein. Und wenn ich vom Anfang spreche, dann meine ich buchstäblich den Anfang. Von Anfang an ist das sein Wille. Und dann müssen wir zurückgehen zu Adam und Eva. Weil dort wurde dieser perfekte Zustand zerstört. Die Geschichte vom Anfang ist nämlich der Beginn einer traurigen Geschichte, die sich seither tatsächlich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Adam und Eva glaubten der Lüge des Teufels, dass sie so sein könnten wie Gott. Und sie ließen sich der Gewissheit berauben, dass Gott allein genug ist und dass er die Quelle ihrer Freude ist. Und dass das ausreicht. Dieser Gewissheit ließen sie sich berauben. Nein, sie wollten mehr. Sie wollten mehr Erkenntnis, sie wollten mehr Wissen und mehr Macht. Und der Teufel, dem gelang es, sie darüber zu kriegen, mit wenigen Bonbons, die er ihnen hingelegt hat, hat er das Vertrauen des Menschen auf Gott und sein Wort untergraben und ihm damit der unbekümmerten Freude in Gott beraubt. Es war eigentlich alles gut und Gott hat ja auch gesagt, es ist gut. Es gab kein Weinen, es gab keine Angst, es gab keinen Schmerz, es gab keine Trauer, es gab noch nicht mal Tod. Aber der Feind verwandelte diesen Zustand, der keine Trauer kennt, in etwas Trauriges. Es ist der Beginn tatsächlich einer traurigen Geschichte, einer Menschheit, die sich nach diesem ursprünglichen Zustand sehnt, die aber an den Folgen ihrer Sünde leidet. Und lasst uns heute mal unter den Begriff Trauer, den Jesus hier auch verwendet, bei dem Abendmahl, wo er an seinen Jünger sich wendet und sagt, ich werde eure Trauer in Freude verwandeln. Lasst uns mal in diese Trauer alles, unter diesen Begriff alles stellen, was das Gegenteil von Freude in unserem Leben bewirkt. Schmerz, Kummer, Verwirrung, eine Leere, Krankheit, Herzensleid, Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Überforderung. Was macht dich traurig? Was raubt dir die Freude? Darf ich dir sagen, all das gab es vor dem Sündenfall nicht. Und der Feind legt sich ganz schön ins Zeug, damit sich alle diese Dinge in unserem Leben entfalten und uns die Freude nehmen. Aber der Sündenfall endete mit einem Versprechen von Gott. Die erste Reaktion Gottes richtet sich tatsächlich gegen den, der für diese Trauer, für diesen Zustand verantwortlich war und ist. Und er sagt, dass dieser einmal zerschlagen werden wird. Und dass er wieder die Freude in uns sein wird. Und die Geschichte zwischen Gott und Mensch zeigt uns immer wieder, wie Gott Trauer in Freude verwandelt. Dass das tatsächlich geschieht. Wir haben so viele Beispiele in der Bibel, im Alten Testament, in denen Menschen nicht so handelten wie Adam und Eva, sondern dass sie ihr Vertrauen voll und ganz auf Gott legten und auf sein Wort, was er ihnen sagte, und vertrauten. Und sie erlebten tatsächlich, wie er ihre Trauer in Freude verwandelte. Abraham und Sarah trauerten über ihre Kinderlosigkeit und Gott macht ein Wunder und schenkt dieser alten Dame Sarah im hohen Alter noch ein Kind. Hannah weinte über ihre Unfruchtbarkeit und Gott erhörte ihr Gebet, schenkte ihr einen Sohn. Josef kennen wir, der wurde von seinen Brüdern verkauft, als Sklave nach Ägypten gebracht und später auch noch unschuldig ins Gefängnis geworfen, aber er vertraute auf Gott und handelte, wie es Gott gefiel. Und Gott war mit ihm. Wir lesen am Ende dieser Geschichte, dass er zu seinen Brüdern sagt, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Amen. Hiob, was für eine Geschichte. Der verliert alles, der verliert Kinder, der verliert seine Gesundheit, seinen ganzen Besitz. Also 43 Kapitel oder wie viel, durchzogen von Trauer, Schmerz. Aber er blieb im Gespräch mit Gott, auch wenn es ein Kampf war. Aber er blieb im Gespräch mit Gott und am Ende stellte Gott seine Ehre wieder her und segnete ihn viel mehr als zuvor und half ihm, die Trauer über seine Verluste zu überwinden. Es war schon immer Gottes Wille, unsere Trauer in Freude zu verwandeln. Und auch im Neuen Testament sehen wir das, so viele Beispiele. Eine Frau, die voll Scham und Trauer über ihr Leben, kommt zu Jesus, weint und salbt seine Füße. Jesus vergibt ihr und sie geht mit tiefem Frieden nach Hause. Eine andere Frau leidet seit 12 Jahren unter furchtbaren Schmerzen, einer Krankheit, die sie auch sozial komplett ausgrenzt. Und in einem letzten Akt des Glaubens berührt sie nur den Saum des Gewandes und sie wird gesund. Jesus heilt sie sofort. Eine Witwe verliert ihren einzigen Sohn. Jesus sieht ihr Leid, der wird innerlich bewegt. Und er weckt den Sohn wieder zum Leben. Maria und Martha trauern um ihren Bruder Lazarus, der gestorben ist. Was macht Jesus? Er kommt, er weint mit ihnen und er erweckt Lazarus wieder zum Leben. Es war schon immer Gottes Absicht, unsere Trauer in Freude zu verwandeln, ihr Lieben. Und viele dieser Geschichten haben aber etwas gemeinsam. Wir sehen, dass Gottes Werk oft Zeit braucht. Wir sehen, dass es eine Zeit braucht, auch in der man sein Vertrauen auf Gott setzt, auch wenn er sich Zeit lässt. Vertrauen auf das, was er mal gesagt hat. Auch egal, wie lange es zurückliegt. Sarah und Abraham warteten, ich weiß nicht wie viele Jahre, ganz schön lang. Es ist oft mit Verlust verbunden, was wir hier hören. Und ja, es bleibt auch irgendwie ein Geheimnis, warum Gott solche Dinge überhaupt zulässt, aber durch das ganze Alte Testament, durch das ganze Leben Jesu, sehen wir einen Gott, der am Ende Trauer in Freude verwandelt, dort, wo Menschen ihre ganze Hoffnung auf ihn werfen. Und das bringt uns wieder zurück zu der Szene, in der Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert und zu Tisch sitzt und ihnen diese Worte, Bibelverse sagt, wie wir sie am Anfang gehört haben, und die neue Staffel von The Chosen nimmt uns in diese Szene mit rein, wie sie ausgesehen haben könnte. Also, das ist das, was Jesus ihnen sagt. Jesus weiß, was passieren wird, dass seine Hinrichtung unmittelbar bevorsteht und seine Jünger hören, was er sagt. Aber es ist etwas, das man nicht hören will. Es muss sie, also geschweige denn versteht und glaubt, was da gesagt wird. Es muss sie ja irgendwie gequält haben, alleine dieses Wissen, dass ihr Freund sterben wird. Und in diese Dunkelheit der Nacht von Donnerstag auf Freitag sagt Jesus dann auch noch, ihr werdet in große Trauer geraten und eure Trauer wird sogar noch tiefer, denn die Welt wird sich über eure Trauer freuen. Und kurz darauf macht er sich auf den Weg in seinen Tod am Karfreitag und sie erlebten auf dramatische Weise den Tod ihres Freundes unter Spott und Qualen mit. Sie hatten gesehen, dass Jesus, der ihnen zuvor gesagt hatte, ich bin der Weg zum Leben, ich bin der wahre König, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, dass dieser Jesus tot vom Kreuz genommen wird und ins Grab gelegt wird. Und ich frage mich, wie es diesen Jüngern am Karsamstag bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags gegangen sein muss. Sie saßen beisammen, das lesen wir. Sie hielten aus Angst vor den Juden ihre Türen verschlossen, lesen wir auch. Wir können uns vorstellen, wie sich die Trauer in diesem Raum ausgebreitet haben muss. 1,5 Tage lang, nicht ganz, aber mindestens einen Tag, saßen sie da. Wahrscheinlich hörte man nichts, außer vielleicht ein Weinen. Ich meine, eine Mutter hat ihren Sohn verloren, die war dabei. Ein Bruder hat seinen Bruder verloren und Freunde haben ihren Freund verloren. Sie haben ihn gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr auf Beerdigung wart, aber das ist ziemlich endgültig, was man da erlebt. Auch die Gefühle, die da mitkommen. Und es muss sich angefühlt haben, wie das Warten auf ein Ergebnis, das einem Angst macht. Oder wie der Moment nach einer schlimmen Nachricht, wenn alles stillsteht. Umstände, die uns den Hals zuschnüren. Trauer um einen geliebten Menschen, für die es erstmal keinen Trost gibt. Aber was war mit den Worten Jesu, die er anfügte? Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Diese Worte hatten sie ja auch gehört. War da vielleicht ein Funken Hoffnung in ihnen noch drin? Aber kennst du das? Du hast schon so oft gehört, dass Gott gut ist. Vielleicht auch, dass er dir nicht mehr zumuten wird, als du ertragen kannst, aber dass es für dich irgendwie nicht so richtig greifbar ist. Und was für ein Kampf muss in diesen Menschen vorgegangen sein? Wie soll ich denn jetzt glauben, dass sich dieser Zustand, in dem ich jetzt bin, noch in Freude verwandeln wird? Ich muss glauben, auch dass er gesagt hat, es wird sich in Freude verwandeln. Okay, vielleicht in ein paar Monaten, vielleicht in ein paar Jahren. Von Freude war hier überhaupt keine Spur, es war Friedhofsstimmung. Und was dann passiert ist, sehen wir in einer kurzen Zusammenfassung aus einem Video von der Kinderkirche, worüber uns die Evangelien berichten, was dann geschah. Ja, Jesus, der Auferstandene, verwandelt ihre Trauer in Freude. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Mit einem Mal änderte sich alles. Jesus, der Auferstandene, verwandelt Trauer in Freude. Das war Gottes Wille von Anfang an. Es war Gottes Wille an Ostern und es ist Gottes Wille bis heute. Unsere Trauer in Freude zu verwandeln. Wir haben es bereits letzte Woche gehört. Er ist der König der Könige, der uns nicht enttäuscht zurücklässt. Er besiegte den Feind, der von Anfang der Geschichte unsere Freude in und über Gott in Trauer verwandeln möchte. Er hat dieser Schlange den Kopf zertreten. Er hat gesiegt. Er verwandelt unsere Trauer in Freude. Und diesen auferstandenen Jesus zu kennen, ey, das ist der wahre Segen. Das ist der wahre Segen. Augustinus von Hippo, einer der Kirchenväter, sagt, wer Gott sucht, der findet Freude. Wer Gott sucht, der findet Freude. Und es ist eine Transformation, die Jesus in uns bewirken möchte, eine Veränderung. Und das tut er seit seinem Tod in den Menschen und das will er auch in unserem Leben bewirken. Gott ist sich völlig im Klaren darüber, welchen inneren und vielleicht äußeren Schaden die Sünde und das Werk des Feindes in unserem Leben angerichtet haben. Den schockiert nichts, gar nichts. Aber Gott möchte, dass dieser Sieg von Ostern, den Sieg von Jesus Christus am Kreuz, dass er sich in uns ausbreitet. Wir müssen aber wissen, dass wenn sich Sünde breit gemacht hat, vielleicht über einen längeren Zeitraum in unserem Leben, ganz tief in uns hinein, dann will Jesus auch sich erstmal breit machen. Vielleicht dauert es längere Zeit und es muss ganz tief in uns hinein. Aber wenn sich etwas in uns breit gemacht hat, dann will er sich auch in uns breit machen und das andere verdrängen. Der Anfang ist folgender: Wenn Jesus im Menschen an den ersten Platz gerückt wird, dann ändert sich alles. Dann ändert sich alles. Gott möchte, dass der Sieg Jesu von Ostern sich auch in uns ausbreitet. Und ein gutes Beispiel dafür ist der D-Day am 6. Juni 1944. War jemand da dabei? 1944. Waldemar vielleicht. Ist er da? Nee. Der D-Day war der entscheidende Wendepunkt. Ach doch, einer ist dabei. Ich weiß wer. Der wurde nämlich ein Jahr später, glaube ich, geboren. Unter Bombenhagel. Der D-Day war der entscheidende Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Es war der Beginn des Sieges der Alliierten über Nazi-Deutschland. Es war der Beginn des Sieges. Es war noch nicht der Sieg. Und der V-Day hingegen ist der Tag, an dem der Gegner kapituliert und der Sieg über den Feind ausgerufen wird. Das erfolgte im Zweiten Weltkrieg erst ungefähr ein Jahr später. Und Ostern ist vergleichbar mit dem D-Day. Es ist ein Neuanfang, der den Kurs ändert. Weg vom Werk des Feindes hin zum Sieg in Jesus Christus, weg von der Trauer hin zur Freude. Und es ist bis heute Gottes Werk unter uns, oder? Ist es nicht so? Wie viele Geschichten kennen wir seit Ostern, dem ersten Ostern und dem Beginn der Gemeinde bis heute? Jesus zieht nach seiner Auferstehung, lass uns mal drauf schauen, was seitdem passiert ist. So viele Beispiele. Jesus zieht nach seiner Auferstehung Petrus aus tiefster Trauer, Kummer, aus all dem raus, über sein eigenes Versagen, weil er ihn dreimal verleugnet hat, zu kennen und stellt ihn wieder her. Paulus, ein Jude, der die Gemeinde Gottes auslöschen wollte, der hatte den Auftrag. Er wird verwandelt in einen Apostel, der die Kirche, die Gemeinde Gottes in die ganze Welt hinausträgt. An Pfingsten kommen Tausende von Leuten, die auf der Suche nach Gott sind, die suchen nach Gott und finden ihn und werden gerettet. Tausende. Und das geschieht noch heute, denn so wie es die alten Propheten vorausgesagt haben, kommt das Licht der Welt, Jesus, immer mehr in die Welt. Und wie der Tag sich ausbreitet in der Nacht, nach der Nacht, so breitet sich Jesus immer weiter aus. Und die frohe Botschaft von ihm: Jesus, der Auferstandene, verwandelt Trauer und Kummer noch heute in Freude. Und das möchte er bei dir und mir tun. Ja, es gibt auch die Kar-Samstage in unserem Leben. Die gibt es auch. Diese Zeit dazwischen, wo du es nicht richtig weißt. Und ich selbst hatte solche Samstage in meinem Leben. Das kennt ihr vielleicht. Unsicherheit. Unsicherheit darüber, wie es weitergeht. Gott spricht nicht. Was tun? Schwierige Lebenssituationen, nicht zu wissen, was ist richtig, was ist falsch. Es sind keine Türen auf, keine Türen sind zu. In welche Richtung soll ich gehen, Gott? Und ein Zustand, der mir grundsätzlich die Freude nimmt. Ich kenne das. Aber Jesus, der Auferstandene, schenkte mir mal in so einer Situation, mal durch ein prophetisches Wort im Gebet mit anderen, dass er mir wie beim Bouldern Schritt für Schritt den nächsten Griff zeigen wird. Und ich wusste, ich konnte nur Danke sagen. Und es kam so, er hat mir immer zur richtigen Zeit den nächsten Griff geschenkt. Ich hing manchmal, ich musste den nicht lange hängen. Aber er hat mir gezeigt, was der nächste Schritt ist und ich hatte Frieden wieder in meinem Herzen und Freude. Weil ich wusste, Jesus ist in Kontrolle. Wir erlebten als Familie Verlustangst. Von einem unserer Kinder. Eine ganze Woche erlebten wir diesen Kar-Samstag. Ist unser Kind vielleicht todkrank? Hat es einen Lungentumor? Ja, die Röntgenbilder und Ärzte sagten, vielleicht. Ja. Es war ein Zustand, der mir die Freude nahm. Aber Jesus, der Auferstandene, verwandelt meine Trauer in Freude. Und immer wieder erlebe ich, wie Umstände in meinem Leben mir die Freude rauben wollen. Du kennst das vielleicht. Wo es ja, mir ähnlich geht wie den Jüngern am Kar-Samstag oder dir. Aber ich weiß immer, zu wem ich kommen kann. Ich weiß immer, wer für immer treu und gerecht ist und das hält, was er verspricht. Und das ist Jesus. Jesus Christus. Er hat es selbst gesagt in Johannes Kapitel 15, Vers 11. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Seine Freude in uns. Dann wird sie vollkommen. Er verwandelt Trauer wieder in Freude. Er bringt das wieder zurück. Dieser Zustand, der uns ursprünglich geraubt wurde, der kann wiederhergestellt werden. Durch Jesus Christus in uns. Und so viele Gottgeschichten durften wir hier als Gemeinde schon erleben. Menschen, die viel dunklere Samstage erlebten als ich. Die aber erlebten, wie Jesus ihre Trauer wieder in Freude verwandelte. Wie er das macht, ist genauso ein Geheimnis manchmal, wie die Frage danach, warum lässt das denn überhaupt zu? Aber er tut es. Und ich weiß nicht, ob du in so einem Kar-Samstagszustand bist und dich fragst, ob dein Kummer in Freude verwandelt wird. Ob das geschehen kann. Aber was ich dir sagen kann, ist das, was Jesus zu seinen Jüngern sagte am grünen Donnerstag. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Es ist das, was uns die Geschichten aus der Bibel und seiner Gemeinde bis heute zeigen. Gott verwandelt unsere Trauer in Freude. Darf ich dir heute Morgen Hoffnung machen, dass Ostern auch alles für dich verändern kann? Dass du deinen Neuanfang, ein neues Leben durch Jesus Christus empfangen kannst. Ich will dir heute Morgen Hoffnung machen. Sein Werk braucht manchmal Zeit. Es bedeutet manchmal Verlust. Und wir können es nicht immer verstehen. Aber es ist für immer Gottes Wille, unsere Trauer in Freude zu verwandeln. Und wisst ihr, das Schöne ist, eine Besonderheit sehen wir an Ostern noch. Eine, die über unser Leben, wir haben es vorhin auch gehört von der Esther, eine, die über unser Leben hier auf der Erde hinausgeht. Etwas, das uns bei Adam und Eva auch geraubt wurde nach dem Sündenfall. Und zwar das ewige Leben. Und ich glaube, diese Frage beschäftigt uns Menschen seit dem Sündenfall. Der Tod löst doch in unserer so sicherheitsliebenden und selbst gut kontrollierten Welt doch Panik aus, oder? Darf das noch sein? Krankheit darf gar nicht sein. Der Tod bringt Unsicherheit rein, die Frage danach. Es bringt Angst rein. Diese Frage, was ist danach, quält uns doch seit dem Sündenfall. Jesus sagt im Kapitel 11, Verse 25 bis 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Jesus, der Auferstandene, schenkt uns Freude über das ewige Leben. Diese Freude können wir wieder zurückhaben. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor dem Tod. Eines Tages wird es nur noch Freude geben. Der Jünger Johannes, der das alles berichtet, der hat es ja selbst erlebt, der hat Jesus selbst erlebt als Menschen. Der hat Jesus an Ostern erlebt, der hat Jesus nach Ostern, nach seiner Auferstehung erlebt. Und er erlebte, wie er trotz Verfolgung und widriger Umstände mit Jesus Christus im Zentrum seines Lebens Freude ein Leben lang bis zum Schluss haben kann. Und er erlebt jetzt das ewige Leben mit dem Sohn Gottes, das er zu Lebzeiten schon von ihm offenbart bekommen hat in der Offenbarung. Johannes berichtet uns nämlich über das Ende aller Dinge, den V-Day, den endgültigen Sieg, wo der Feind vollends kapituliert und nicht mehr wirken kann. Er schreibt in Offenbarung 21,4: Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Amen. Es war von Anfang an Gottes Wille, uns Freude zu schenken. Jesus, der Auferstandene, möchte unsere Trauer in Freude verwandeln. Und eines Tages wird sein Werk hier auf der Erde vollendet sein und es wird tatsächlich kein Weinen, kein Schmerz, keine Trauer mehr geben. Glaubst du das? Glaube ist eine Entscheidung. Glaube ist nicht, die natürlichen Dinge zu sehen, sondern mit den Augen des Herzens zu sehen. Und ich glaube, dass heute etwas vielleicht von hier nach da rutschen darf. Gottes wunderbare, mächtigen Taten zeigen uns, dass er jeden Menschen unabhängig von seiner Vergangenheit retten kann. Sein Wunder der Vergebung bringt Heilung, Wiederherstellung und neues Leben für jeden, der auf ihn vertraut. Sag mal, darf Jesus schon heute deine Tränen abwischen? Darf er schon heute deinen Kummer in Freude verwandeln? Er ist hier. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, ist hier. Durch den Heiligen Geist. Ostern ist keine Tradition. Ostern bedeutet noch heute Sieg über den Tod, Auferstehung und neues Leben. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Unsere Hoffnung lebt. Wenn wir daran glauben, sind wir bereits jetzt schon Sieger, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Das dürfen wir wissen und wir dürfen es glauben. Und es reicht ein Senfkorn. Aber wenn es hier drin ist, genügt es. Und es kann was Riesiges draus entstehen. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und heute ist die Gelegenheit, ich möchte sie dir geben, deine ganze Hoffnung auf Jesus zu setzen und ihm vielleicht eine Antwort zu geben. Steht doch gerne auf.